herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Jesus, wir schaffen Raum für dich. Wir schaffen Raum für das, was du tun willst. Herr, wir wollen, dass du allen Raum in uns hast, dass du allen Raum in uns einnehmen kannst. Weil wir wissen, dass dein Plan größer ist. Und Herr, wir stehen vor dir an diesem Morgen, Herr, und wir sagen wirklich, Herr, tu, was du willst in uns. Und das ist bei jedem vielleicht ein ganz anderer Punkt. Aber was wir brauchen, ist, dass du Hand anlegst. Was wir brauchen, ist, dass du uns neu begegnest. Dass du Dinge ganz tief in uns berühren, verändern, heilen, ansprechen kannst. Und dafür wollen wir wirklich alles aufmachen in uns. Danke für deine Gegenwart und danke für das Wirken deines Geistes. Amen. Ja, wie ihr schon gehört habt, geht es heute um wahre Anbetung. Und Alex hat ja schon alles gepredigt zu den Kindern, was es zu sagen gibt. Nein, Spaß beiseite. Aber das passt sehr gut. Anbetung. Das ist ja ein großes Wort und ich bin ja kein Lobpreiser vom Dienst hier. Bin vielleicht ganz die falsche Person eigentlich, um über Anbetung zu reden, aber uneigentlich vielleicht auch nicht. Denn die Berufung für Anbetung ist ja nicht eine Berufung, ein Lobpreisleiter auf der Bühne zu sein, sondern es ist vielmehr die Berufung, ganz persönlich ein Anbeter Gottes zu sein. Und das ist ja etwas, was für jeden von uns gilt. Und ich weiß nicht, wovon eure Vorstellung von Anbetung so geprägt ist. Wir bringen alle so eine Prägung mit, die kommt irgendwo her. Vielleicht aus den ersten Gemeinden, also die ersten Gemeinden, die wir kennengelernt haben, nachdem wir Christen geworden sind oder wohin man uns als Kinder mitgeschleppt hat. Oder vielleicht haben wir uns von solchen Prägungen und Bildern dann auch versucht zu befreien und haben uns bewusst anderen Prägungen und so ausgesetzt mit dem, was wir heute mit Anbetung verbinden. Aber es gibt eine Menge Bilder und diese Bilder, glaube ich zutiefst, die prägen auch, was wir unter Anbetung verstehen und was wir daraus machen. Und sie setzen auch Grenzen für das, was wir daraus machen können oder wie wir das leben können. Ich erinnere mich sehr gut, als ich das erste Mal nach Indien geflogen bin, das ist viele, viele Jahre her, da habe ich sehr erstaunliche Sachen gesehen. Ja, es ist wirklich schon sehr lange her, die Welt war noch ein bisschen anders als heute, aber in Indien gibt es Millionen, hunderte Millionen von Menschen, die Götter aus Stein und Holz anbeten. Und es gibt zigtausende Tempel in Indien und Menschen gehen dorthin und ich habe so Tempel besichtigt und ich war erschrocken, erschüttert, erstaunt, fasziniert. Ich weiß gar nicht, da gibt es also endlos viele Worte, die man da sagen kann, wenn man zuschaut, wie Menschen ihre Götter anbeten. Aber diese Götter sind hässliche Figuren aus Stein oder Holz oder irgendetwas oder irgendwie Symbole für irgendetwas. Und dann gehen sie dahin und dann werfen sie sich der Länge nach auf diesen äußerst schmutzigen Boden. Also nicht sowas wie wir, wenn wir hier an Kirche, an Anbetung, an Gemeinde denken oder so. Ja, Anbetung hat da eine ganz andere Bedeutung. Es ist etwas, was mit dem gesamten Körper ausgedrückt wird. Also da sieht man Körper, Geist und Seele oder was immer es alles gibt, lebendig in diesem Menschen. Alles, was dieser Mensch ist, damit wirft er sich vor seinem Gott nieder. Und die Leute, sie schreien manchmal, sie weinen. Ja, sie heulen Rotz und Wasser, sie sind getrieben von Angst, sie haben Angst, dass diese Götter sie strafen oder sie sind verzweifelt, weil sie sind total arm, sie sind total fertig, sie sind total krank, sie sind arbeitslos, sie können keine Kinder bekommen, was sie für Nöte haben und sie sind verzweifelt und diese Verzweiflung treibt sie und sie gehen hin in die Tempel und sie werfen sich mit dieser Verzweiflung, mit dieser Not mit dieser Bitte, was immer sie treibt, sie werfen sich vor diesen Göttern nieder. Und sie bringen Opfergaben mit. Und das ist etwas, das... Entschuldigung, also ich werde eigentlich nicht so schnell emotional. Aber das, da werde ich jedes Mal wieder emotional, wenn ich das höre. Menschen, die kein Geld haben, um ihre Kinder zu ernähren. Die gehen und die kaufen Butter oder die kaufen Milch, irgendwelche Sachen, die richtig teuer sind. Also die für den armen Normalbürger in Indien sehr wertvoll sind, sehr schwer zu kaufen sind. Und die geben ihr ganzes Geld dafür aus und dann gehen sie in den Tempel und dann gießen sie diese Milch über diesen Götterfiguren aus, ja, während ihre Kinder Hunger haben. Ich habe keine Übung mit emotional werden vor der versammelten Gesellschaft. Tut mir leid. Okay, also das ist die Realität. Und das hat mich, das anzuschauen und immer wieder zu sehen, das hat mich mehr über Anbetung gelehrt, glaube ich, als alles Mögliche, was ich an Predigten darüber gehört habe. Also ob ihr das nachvollziehen könnt. Es ist Verzweiflung und Not, was Leute treibt. Und sie geben alles. Es gibt dann Leute, die werfen sich dann nieder und dann bleiben sie auf dem Boden und dann fangen sie an zu rollen, so der Länge nach, seitlich zu rollen, in diesem elenden Schmutz. Also ihr müsst euch vorstellen, das hat dann da 30 oder 40 Grad und diese ganze zerronnene Butter und Milch, alles Wasser und Joghurt und so, was da über diesen Götterfiguren ausgegossen wird, das stinkt nach kurzer Zeit entsetzlich. Das ist alles ein ziemlicher Gestank. Und das ist einfach schmutzig und Öl und sowas. Und dann rollen die Leute seitlich, fangen sie an zu rollen. Es gibt Leute, die rollen dann einen Monat lang, einen Berg hoch. Ja? Ab und zu muss jemand ihnen Wasser reinkippen und so und dann rollen sie weiter oder schlafen da eine Stunde und dann rollen sie weiter. Weil das eine Art Pilgertum ist. Weil sie etwas suchen in ihrer Verzweiflung, womit sie ihren Göttern zeigen können, dass sie etwas unbedingt brauchen. Oder dass sie unbedingt verehren wollen, damit diese Götter sich mit ihnen gutstellen. Und nun, wenn wir darüber nachdenken, wie das für uns Christen ist, dann wissen wir, dass es einfach total anders ist. Ja? Wir wissen, dass wir nicht Gott mit irgendetwas gutstellen müssen und auch gar nicht können mit irgendetwas, was wir tun. Aber diese Inbrunst von Anbetung, das hat ganz tief in mir etwas geprägt. Und dann habe ich in Indien genauso auch Christen kennengelernt, die habe ich sogar zuerst kennengelernt. Und, aber das hat mir das Verständnis geöffnet, auch zu sehen, wie Christen in Indien anbeten. Das kann ich vor dem Hintergrund des Umfelds, in dem sie leben und aus dem sie selber kommen, weil die meisten von ihnen waren früher, also vor kurzem oder vor längerem auch selber noch Hindus, das natürlich prägt das ihre eigene Anbetung Jesus gegenüber. Und was für eine Erkenntnis überrollt sie, wenn sie wahrnehmen, dass dieser Gott, dieser lebendige Gott Jesus, dass der schon alles für sie getan hat, dass der gekommen ist und dass er seine ganze Gnade über sie ausgeschüttet hat und dass er überhaupt nicht erwartet, dass sie den Berg hochrollen oder irgendwelche Dinge für ihn tun und sich da kasteien und was weiß ich und so weiter, sondern sie einfach beschenkt mit Gnade, was das für ein tiefes Verständnis von Gnade auslöst. Aber dieses Verständnis von Gnade, dieses Geschenk der Gnade, das löst auch Anbetung aus. In einer Nation, die sowieso schon weiß, wie Anbetung geht, sage ich mal so. Ja, und dann ist es ja auch kein Wunder, dass diese Leute sich, auch indische Christen, dass die sich auch auf den Boden werfen. Dass sie sich runterbeugen. Ja, oder dass sie mit aller Kraft Gott anbeten. Und dass ihnen das auch total wurscht ist, was der rechts und der links von ihnen denkt. Das ist auch... Also sowieso in dieser Kultur, ja, auch da im Tempel, wenn Leute sich dann niederwerfen, da kann man lernen, dass Anbetung nichts mit den Leuten rundherum zu tun hat. Das ist die Entscheidung, die fällt diese Person, weil sie in dem Moment etwas von ihrem Gott braucht. Und dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob da gerade die deutsche Touristengruppe steht, die in ihrem klimatisierten Reisebus da angefahren gekommen ist. Weil spielt es keine Rolle, ob da der Ministerpräsident auch gerade im Tempel ist oder so. Das spielt alles keine Rolle, weil das ist ihr persönliches Ding, weil sie so sehr etwas brauchen oder so sehr etwas ausdrücken wollen. Aber es ist immer das gesamte Leben. Und wenn wir die Christen in Indien angucken und in vielen anderen Ländern auch, dann sehen wir etwas von dieser Anbetung. Und auch wenn die sich nicht im Dreck rollen und das Ganze ein bisschen geordneter ist und nicht mehr von dieser Verzweiflung im Allgemeinen geprägt ist, sondern vielmehr von der Dankbarkeit über die Gnade, die Jesus geschenkt hat, sehen wir doch etwas von dieser, oder nicht etwas, wir sehen Anbetung ganzheitlich. Und ich denke, es ist ja etwas, wonach wir uns auch immer wieder sehnen. Wir sehnen uns danach und gleichzeitig tun wir uns oft so schwer, genau zu diesem Punkt durchzudringen. Ich möchte gerne mit euch da heute kurz mal drüber nachdenken, nicht weil ich glaube, dass ich irgendetwas Neues zu sagen hätte zu diesem Thema. Ich glaube, dass darum geht es auch überhaupt gar nicht. Sondern ich habe einfach selber den Wunsch, für mich selber auch, den Wunsch, einfach immer wieder neu von Gott da berührt zu werden. Wenn Gott uns mit seiner Gnade, also wenn seine Gnade und seine Liebe, das, was er für uns ist und was er für uns getan hat, wenn uns das berührt, wenn uns das wieder neu berührt, ich glaube, dann ist wahre Anbetung oder ganzheitliche Anbetung, die ist dann da. Die müssen wir dann nicht reinpredigen oder hervorknüppeln oder hervorleiten im Lobpreis oder irgendetwas. Und sie wird niemals von außen nach innen gehen. Ja? Und wenn ich jetzt sage, steht alle auf und jetzt schreit mal ordentlich und so, das bringt keine Anbetung hervor, weil Anbetung ist von innen nach außen und niemals von außen nach innen. Anbetung. Durch alle Epochen hindurch hat es Anbetung gegeben, jetzt auch christliche Anbetung, seit Jesus auf der Erde war. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das auch schon mal gefragt habt, wie wohl die Anbetung in der ersten Gemeinde war, wie die wohl ausgesehen hat. Es gibt so ein bisschen außerbiblische Quellen, die darüber auch was berichten, aber das ist sehr zurückhaltend. Wir erfahren da nicht so viel Einzelheiten. Welche Lieder haben sie wohl gesungen? Welchen Stil hatte ihre Anbetung? Welche körperlichen Haltungen haben sie eingenommen? Was haben sie wirklich so selber unter Anbetung verstanden? Wir Christen heute, wir denken ja ganz oft in Bezug auf ganz viele Themen, dass wir so die Erfinder von allem sind. Und so, dass alles, was vor uns war, also so bis vorletztes Jahr oder bis ein Jahr vor Corona, das war irgendwie so finsterstes Mittelalter, wo die Leute alle nicht wussten, was sie taten und so. Aber jetzt wir wissen, wie es geht, ja, egal in welchem Bereich. So tun wir ja manchmal. Wir denken, wir seien die Erfinder oder wir seien richtig und wir seien der Maßstab für alle und für alle Zeiten. Aber so ist es nicht. Anbetung ist erstmal kulturell unterschiedlich. In jeder Kultur sieht das anders aus. Es war auch in den verschiedenen Epochen ganz unterschiedlich. Ja, und wenn wir so überlegen, die meisten von uns kennen alte Kirchenlieder, die man in der evangelischen Kirche singt oder in der katholischen Kirche singt oder die von den Pietisten kommen aus den Gemeinschaften oder so. Und viele von uns würden auch sagen, ja, manche dieser Lieder, die sind so kraftvoll. Das ist echte Anbetung. Wenn wir diese Texte anschauen und man das von Herzen singen kann, boah, das hat einen Tiefgang, ja, den manche unserer, vorsichtig gesagt, unserer Lobpreislieder heute stark vermissen lassen. Und Anbetung ist auch in den verschiedenen Gemeindetraditionen unterschiedlich und hat sich in den Traditionen der verschiedenen Gemeinderichtungen unterschiedlich weiterentwickelt. Und deswegen sehen wir einfach ganz viele Formen von Anbetung und von Lobpreis und von Dank. Aber wenn Dinge unterschiedlich sind, sind sie nicht automatisch falsch. Und diese Schlussfolgerung, auch wenn wir die nicht ziehen wollen, die ziehen wir ganz oft. Manchmal auch unbewusst in unserem Inneren, dass wir dann denken, nee, also Anbetung ist nur richtige Anbetung, wenn es so ist wie bei uns. Also ist ja klar, ne? Nur so wie bei uns in der Queue, so ist das dann richtig. Oder so wie bei Blue Flame, so macht man das dann. Und ich glaube, Pfingstler sind da besonders gefährdet, von sich zu denken, dass Pfingstgemeinde, dass es das Modell ist, was immer da war, sozusagen seit der Apostel, weil sie meistens keine Ahnung von der Kirchengeschichte haben und gar nicht wissen, dass es bis vor, weiß ich, 100 Jahren überhaupt das Wort gar nicht gab und Pfingstler diesen Begriff und diese Art von Gemeinde gar nicht gab. Und da sind wir eigentlich genauso wie die Zeugen Jehovas. Die denken auch, dass es direkt bei den Aposteln bei ihnen losging und dann da schon Zeugen Jehovas hieß und so ist es bis heute. Also nur, falls das jemand noch nicht gehört hatte, Okay, also, worum geht es bei Anbetung? Wir haben das eben schon gehört, proskineo, anbeten. Dieses Wort kann man sehr unterschiedlich übersetzen. Es heißt auf jeden Fall anbeten, es heißt verehren, so aus der Tiefe zutiefst verehren, jemandem huldigen. Es heißt auch jemandem zu Füßen fallen oder sich unterwerfen, Es heißt so etwas wie sich niedriger machen, damit klar und ersichtlich wird, dass der andere höher ist. Und dass man damit seine eigene Haltung ausdrückt, zu sagen, ich weiß, ich bin niedriger und das will ich zeigen, das drücke ich aus, weil du höher bist. Und ja, also dass Gott das zusteht, da haben wir wahrscheinlich keine Frage. Wir wissen, dass es so ist. Und als Jesus mal auf dieses Thema zu sprechen kam, er hat ja nicht so viel in der Theorie über Anbetung gelehrt, aber als er mal in einem anderen Kontext, in einem evangelistischen Kontext darauf zu sprechen kam, hat er eine sehr interessante Bemerkung gemacht in seinem Gespräch mit der Samariterin. Da sagt er zu ihr in Johannes 4, Vers 23 bis 24, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich lese das nochmal aus der Elberfelder Übersetzung. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Da kann man auch viel drüber philosophieren, was es bedeutet. Die Neue Genfer Übersetzung hat in ihrer Übersetzung schon eine Auslegung mit eingebaut, der ich aber auch zustimmen würde. Was bedeutet das, im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Also im Geist, es bedeutet auf jeden Fall, dass ein Mensch vom Geist wiedergeboren sein muss. Ja, so dass der Heilige Geist in uns ist und wir mit unserem erweckten Geist Gott anbeten können. Alles andere ist wie so eine äußere Form. Und es ist wie der verzweifelte Ausdruck unserer Seele. Es ist aber keine, aus Gottes Sicht, keine echte, keine wahre Anbetung. Und in der Wahrheit, ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Und ich denke, beide sind richtig. Zum einen, dass es dem entspricht, was die Wahrheit, das Wort Gottes sagt. Also so Gott anzubeten, wie das Wort Gottes sagt, dass Anbetung für Gott richtig ist. Oder in der Erkenntnis, dass Jesus selbst die Wahrheit ist. Diese beiden Dinge gehen natürlich irgendwie zusammen, weil das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus die Wahrheit ist. Ja, wir finden die Wahrheit nicht nur im Sinne von richtig oder falsch oder so, sondern wir finden die Wahrheit in einer Person. Und diese Person zu erkennen als die Wahrheit und dann anzufangen, sie anzubeten, das bedeutet, in der Wahrheit anzubeten. Wenn wir jetzt so auf uns selber schauen, auf unsere persönliche Anbetung, was ist denn wahre Anbetung, echte wahre Anbetung? Das heißt ja, der Vater sucht solche, die wahre Anbeter sind. Und ich glaube, eine echte Anbetung, eine wahre Anbetung und alles andere ist ja eigentlich auch keine Anbetung, die entsteht immer im Herzen. Und sie drückt sich dann im gesprochenen oder im gesungenen Wort aus und wird unterstützt von dem, wie unser Körper damit geht, wie er das mit ausdrückt. Es ist der Geist in uns, der anbetet. Und er zieht die Seele und den Körper mit, wenn es gut läuft. Seele und Körper sind die Werkzeuge, die unserem Geist sozusagen zur Verfügung stehen, um Anbetung auszudrücken. Ich sage das nochmal, Seele und Körper, das sind die Werkzeuge, die unserem Geist zur Verfügung stehen, um Anbetung auszudrücken. Wenn die Seele oder der Körper nicht mitspielen, dann wird es schwierig. Weil dann findet Anbetung keinen Ausdruck, dann findet Anbetung eigentlich nicht statt. Also nochmal mit anderen Worten, die Seele, und ich meine damit Wille, Verstand und Gefühl und der Körper, sind nicht Urheber von Anbetung. Aber sie sind die Werkzeuge, ohne die Anbetung eben keinen Ausdruck finden kann. Was du mit dem Körper machst, was in deinem Willen, in deinem Verstand und deinem Gefühl abgeht, ist also keineswegs unwichtig. Ist überhaupt nicht unwichtig, überhaupt nicht egal. Es ist extrem wichtig, denn das bestimmt, ob du anbeten wirst oder nicht. Wenn deine Seele und dein Körper mitspielen, super, dann kann Anbetung ihren Ausdruck finden, dann kann sie stattfinden. Und wenn Seele oder Körper nicht mitspielen, meistens reicht es, wenn eins von beiden nicht mitspielt, dann findet Anbetung eigentlich nicht statt. Und deswegen wundert es auch nicht, zum Beispiel, dass David, der ja ganz viele Anbetungspsalmen auch geschrieben hat, dass er an mehr, weit mehr als einer Stelle auch zu seiner eigenen Seele spricht. Ja, vielleicht wundert man sich manchmal darüber, aber dass er sagt, auf Seele, jetzt hier, krieg mal deinen Hintern hoch, Seele, ja, auf, lobe den Herrn, los Seele, jetzt mach mal. Wir wissen nicht, wie die Anbetung war bei den ersten Christen, oder wir wissen nicht so viel darüber, aber was wir wissen ist, die ersten Christen waren ja Juden und sie waren diese jüdische Tradition von Gebet gewöhnt. Und natürlich, weil sie mit dieser Prägung kamen, war ihr Gebet auch weiterhin, auch als Christen, auch wenn andere Sachen dazu kamen und wenn es zu einer Anbetung wurde, die wirklich von innen kam und nicht mehr diese, nur diese äußere Tradition waren, war das Ganze geprägt natürlich von diesem jüdischen Gebetsverständnis. Und das Judentum, das war eine Kultur, die wirklich für Ganzheitlichkeit stand. Das ist heute ein bisschen immer noch mehr als bei uns, aber es ist nicht mehr so, wie es früher war. Im Judentum war das ganz selbstverständlich, wenn ich etwas zu Gott spreche, dann werde ich das, was ich sage, auch mit allem anderen, was ich bin, ausdrücken. Im Judentum gab es das nicht, was Alex heute vorhin gesagt hat, so ganz aus Versehen, weil er noch nicht wusste, dass ich in der Predigt jetzt dagegen sprechen würde, dass er gesagt hat, irgendwie so niederfallen, das tun wir nicht wirklich, aber so in unserem Herzen. Ja, das ist ungefähr so das Unjüdischste, was man sagen kann, ja, weil ein Jude sagt, wird sagen, wenn du nicht niederfällst, bist du nicht niedergefallen, Punkt. Ja, zeig mir mal, wie dein Herz niederfallen kann. Oder wie dein Geist niederfallen kann. Stell dich mal hin, zeig das, mach das mal vor, während der Körper stehen bleibt. Es ist schlichtweg nicht möglich, weil wir sind ja nicht dreigeteilte Wesen, auch wenn wir manchmal so tun, oder sechsgeteilte Wesen oder fünfgeteilte Wesen oder irgendwas, wenn wir uns so in lauter Bereiche einteilen. Das hilft uns zum Verständnis, aber wir sind ja eine Einheit, wir sind einfach ein Wesen. Und entweder ich falle nieder oder ich bleibe stehen, stocksteif. Und wenn ich sage, ich falle nieder, oder wenn ich singe, ich falle nieder und das von Herzen meine, dann heißt das, dass mein Verstand zustimmt. Aber der Rest meiner Seele gerade keine Lust hat, meinem Körper zu sagen, runter auf die Knie. Ja, das ist doch die Wahrheit, oder? Im Judentum war das undenkbar. Es war undenkbar. Im Judentum hätte man gesagt, das ist unaufrichtig, das ist nicht authentisch. Weil dieses Verständnis einfach da war, dass der Mensch einer ist, ganzheitlich. So wie Gott einer ist, ist auch der Mensch einer. Und entweder er tut was oder er tut es nicht. Das Gebet im Neuen Testament hat das immer als Prägung. Das ist irgendwie so selbstverständlich. So waren die Leute das gewohnt, so haben sie gedacht. Der Körper drückt aus, was in der Seele vor sich geht. Und noch wichtiger, er ist das äußere Werkzeug für den Geist. Also keine Aussage ohne einen körperlichen Ausdruck, der das stützt, der dazu passt. Das heißt, dein Körper ist Teil der Anbetung. Dein Körper ist der äußere Ausdruck deiner Anbetung. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird ganz schnell klar, was für eine Dimension das hat. Dein Körper ist eine Waffe. Und zwar egal, in welche Richtung du sie einsetzt. Die Haltung deines Körpers in der Anbetung ist ein Statement dir selbst gegenüber, ja, auf Seele. Jetzt hör mal auf hier rumzusabbern mit deinen eigenen Leiden und jetzt stell dich mal hin und so. Die Haltung deines Körpers ist ein Statement Gott gegenüber und ist damit ein Statement der gesamten unsichtbaren Welt gegenüber. Und wir sehen da eine wechselseitige Beeinflussung. Ja, dein Körper beeinflusst auch deine Seele. Wenn du auf deinem Stuhl klebst, und irgendwie sagst du, oh, ich bin so müde, ich habe so. Dann sagt deine Seele, oh, ich habe auch keinen Bock. Und dann sagt dein Geist, ich komme nicht gegen an. Oder keine Ahnung, wie das bei dir läuft. Oder vielleicht ist die Seele das Problem. So sagst du, oh, Anbetung, das ist jetzt das Letzte, worauf ich jetzt irgendwie Lust habe und so. Ich bin so mit mir selber beschäftigt und ich habe so viele Probleme und dies und jenes und so. Und dann wird dein Körper sagen, oh gut, ich kann nämlich zusammensacken, ich muss auch gar nichts dagegen tun. Und so weiter. Da könnte man viele Geschichten erzählen. Jeder von uns ist anders und es ist egal, an welchem Punkt es beginnt. Es kann im Verstand beginnen, es kann in unserem laschen Willen beginnen, es kann in unseren Gefühlen beginnen oder in unserem Körper, das ist ganz egal. Aber es hat eine wechselseitige Beeinflussung. Und wenn wir verstehen, dass der Körper auch eine Waffe ist, genauso wie alle Kräfte der Seele, ja, dann ist klar, dass, wie ernst zu nehmen das ist, was David gesagt hat, auf meine Seele, los, auf meine Seele, steh auf, ergreif jetzt mal die Initiative, bleib jetzt mal nicht da unten hängen. Und so manches Mal ist der Beginn, um da durchbrechen zu können, der, dass man aufsteht. Tatsächlich. Also das ist jetzt, vielleicht denkst du so, ja, also immer, das sind immer die Charismatiker und die Pfingstler, ja, die müssen immer beim Lobpreis stehen und dann noch irgendwie rumhampeln oder so. Ja, vielleicht müssen sie das. Kann ich nicht so genau sagen, wir sind ja keine Pfingstler, wir sind ja frei als Gemeinde, wir sind gar nichts, wir sind einfach nur Christen, das finde ich gut. So, aber das Ding ist, wenn du auf deinem Hintern kleben bleibst, ja, wird deine Seele wahrscheinlich es schwer haben oder gar nicht schaffen aufzustehen. Und das heißt, du gibst deinem Geist gar keinen Freiraum für Gebet, für Anbetung, sondern du behinderst dich selber. Und wenn du denkst, ich kann da nicht durchbrechen, ich bin zu müde, ich habe keine Lust, ich habe zu viele eigene Probleme, mir geht es so schlecht, ich fühle mich so bescheiden und so weiter, krieg deinen Hintern hoch, steh mal auf. Entscheide dich mal einfach mal aufzustehen und dich mal richtig gerade vor deinen Gott hinzustellen. Und zu sagen, Gott, hier bin ich, hier stehe ich vor dir. Und dann wirst du merken, wie deine Seele sagt, okay, steh auch. Irgendwie hat der Körper mich hochgezogen. Und dann kannst du noch zu deiner Seele sprechen. Und bevor du anfängst, zu Gott zu sprechen, kannst du sagen, auf Seele. Wie wäre es Seele, wenn du mal darüber nachdenkst, was Gott alles Gutes in deinem Leben getan hat? Und Seele, wenn du dazu keine Lust hast, dich dazu nicht in der Lage fühlst, dann öffne dich doch einfach mal dafür, dass dieser gute Gott dich wieder neu berührt. Ja? Dann fang doch mal deinen Lobpreis damit an, deine Anbetung, dass du sagst, Gott, ich brauche eine neue Berührung von dir, weil ich fühle mich scheiße und ich habe keine Lust anzubeten. Ja? Also brauche ich eine neue Berührung in Körper, Geist und Seele von dir, damit ich dich anbeten kann. Anbetung ist aktiv und Anbetung ist niemals passiv. Und wenn wir in der Passivität bleiben oder zulassen, uns selber genehmigen, sozusagen in die Passivität zu rutschen, indem wir da einfach auf unserem Stuhl kleben bleiben oder so, dann, ich sage es nochmal, dann behindern wir uns selbst in der Anbetung und es wird dazu nicht kommen. Und ich weiß natürlich, also wir sagen vielleicht auch, ja, Anbetung, es geht eben von innen nach außen, es beginnt in unserem Herzen. Und dann gibt es dieses Argument, ich will da gar nicht zu tief drauf einsteigen, ich glaube, das lohnt es nicht, darauf zu tief einzusteigen, aber selbstverständlich, ja, die Anbetung ist etwas, das spielt sich tief in unserem Inneren ab, da ist die eigentliche Anbetung. Und dann findet sie ihren Ausdruck nach außen und dann wird es zu dieser Anbetung. Ja, ist das, was sich da im tiefsten Inneren abspielt, denn keine Anbetung? Ja, doch, selbstverständlich ist es Anbetung. Aber wie in jeder Beziehung auch, wenn wir nicht die Dinge ausdrücken der anderen Person gegenüber, wenn wir nicht anfangen zu kommunizieren, wenn wir nicht anfangen zu zeigen, dass wir jemanden lieben oder dass wir gerne mit ihm essen gehen wollen oder irgendetwas, sondern irgendwie nur zusammengesunken mit geschlossenen Augen auf dem Stuhl sitzen bleiben, dann wird der andere mit uns nicht essen gehen oder uns zurücklieben oder so. Wahre Anbetung. Gebet und Anbetung, alles beides. Wir wünschen uns ja, dass es aufrichtig ist, dass es wirklich authentisch geschieht und wahrhaftig ist. Ja, und vielleicht sagst du so, ja, wenn ich mich dann so zwingen muss, ja, es ist gar nicht das, worüber ich rede, aber ich sag mal so, dann ist das ja nicht so aufrichtig, weil wenn da aus dem Inneren bei mir irgendwie nichts kommt oder so, ich will es doch irgendwie aufrichtig und authentisch. Falls du diesen Gedanken heute Morgen schon hattest oder jemals in deinem Leben, dann will ich dir diese Frage stellen. Welche Wahrheit möchtest du denn eigentlich genau ausdrücken? Möchtest du den gottlosen Zustand deiner Seele ausdrücken oder deinen willigen Geist, der dazu fähig ist, den Gott dir gegeben hat? Und wo ist diese Wahrheit zu finden? Wo ist Wahrheit zu finden? Und ich sage dir, sie liegt nicht in deiner Seele. Die Wahrheit liegt nicht in deiner Seele. Und zwar egal, ob es dir gut oder ob es dir gerade schlecht geht. Wir denken manchmal, wenn es uns gut geht und wir emotional gut drauf sind und so, dann denken wir, wow, die Wahrheit hat mich erfüllt, weil ich fühle mich so gut, ja? Und jetzt kann ich so richtig aus meiner Seele heraus Lobpreis machen. Ich sage dir, das ist nicht die Wahrheit. Das ist schön, dass es deiner Seele gut geht, das ist super. Darüber freue ich mich, du kannst dich darüber freuen, Gott freut sich darüber und allen anderen in deinem Umfeld geht es auch besser, wenn es deiner Seele gut geht, eindeutig. Aber die Wahrheit ist nicht in dir, wenn es deiner Seele gut geht. Und genauso wenig ist es Wahrheit, wenn es deiner Seele schlecht geht und all diese schlechten Gedanken da sind. Das ist auch nicht Wahrheit. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das klar machen. Die Wahrheit liegt in Jesus. Sie liegt einfach in Jesus. Und das ist immer gleich, egal wie es uns geht. Und dein Geist ist in der Lage, sich auf diese Wahrheit zu stellen, auf diese Wahrheit, die in Jesus liegt. Dein Geist ist in der Lage, diese Wahrheit zu ergreifen und sich da einfach anzukoppeln und draufzustellen. Wahre Anbetung, Anbetung im Geist und in der Wahrheit, hat auch viel mit Glauben zu tun. Genauso wie wir grundsätzlich aus Glauben leben, so beten wir auch aus Glauben an. Aus Glauben leben, aus Glauben anbeten. Wir glauben, dass Gott gut ist. Ja, manchmal sagen wir, ja, das ist nicht mehr nur Glauben, ich weiß das jetzt. Wenn du das sagst, dann sagst du, dass du einen Rückschritt gemacht hast. Weil Wissen, das ist etwas, was sich in deiner Seele abspielt. Das ist gut, Sachen zu wissen. Ja? Und alle irdischen und menschlichen Sachen, das ist gut, wenn wir Sachen wissen, bevor wir sie tun. Es ist gut, wenn ein Arzt weiß, was er tut. Es ist gut, wenn ein Psychologe weiß, was er tut. Es ist gut, wenn ein Baggerfahrer weiß, was er tut. Aber Glaube ist eine Ebene, die geht ins Übernatürliche, die ist eine Ebene drüber. Ja, das Wissen, wenn ich weiß, dass Gott gut ist, das weiß ich so lange, wie es meiner Seele gut geht. Und wenn ich dann in eine Situation hineinkomme, die ich nicht verstehe und die mich wirklich zur Verzweiflung treibt, wenn in meinem Leben Sachen zusammenbrechen oder so, dann weiß ich das plötzlich nicht mehr sicher. Und deswegen ist Glaube eine Dimension höher, weil Glaube ist von all dem unabhängig. Glaube ist etwas Übernatürliches, was Gott wirkt. Wir glauben, dass Gott gut ist. Und zwar gut. Und dann ist er gut und dann ist er immer noch gut. Wir glauben das. Genauso wie wir glauben, dass Jesus uns errettet hat. Wir glauben, dass wir in Gottes Reich leben. Wir glauben, dass Gott aller Anbetung würdig ist. Und wir glauben, dass unsere Anbetung ihn ehrt. Nochmal, welche Wahrheit willst du ausdrücken? Den gottlosen Unglauben deiner Seele? Den von Gott losgelösten Unglauben deiner Seele? Oder den Glauben, zu dem dein Geist fähig ist, der auf den unveränderlichen, ewig treuen Gott und auf sein Wort baut? Lass deine Seele mitspielen. Lass deine Seele mitspielen. Ordne Wille, Verstand und Gefühl dem Geist unter. Und dann wird die Wahrheit auch deine Seele erreichen. Aber darum geht es gar nicht bei Anbetung. Aber es passiert trotzdem. Das ist so ein positiver Nebeneffekt. Anbetung dreht sich um Jesus und nicht um deine Seele. Anbetung im Geist und Wahrheit, das liegt ganz nah beieinander. Wie sieht das jetzt aus? Also Form und Stil, dann sind wir wieder bei dieser Frage. Heißt das jetzt, wir müssen alle eine bestimmte Form finden? Wir müssen alle immer niederwerfen, wir müssen alle immer tanzen, wir müssen alle immer klatschen, wir müssen alle immer schreien oder so, unabhängig von dem Zustand unserer Seele und so weiter. Ich glaube, echte Anbetung und alles andere ist ja auch keine Anbetung, wahre Anbetung, ich sage das nochmal, sie entsteht im Herzen. Und sie ist bei jedem von uns und in jeder Situation unseres Lebens auch unterschiedlich. Weil es ist eben nicht ein Ritual, es ist nicht etwas, was von unserem Leben abgekoppelt und losgelöst ist, sondern es ist etwas, was zutiefst mit uns als Person zu tun hat. Es ist die freiwillige Liebe, die wir Gott bringen. Gott hat uns freiwillig zuerst geliebt und jetzt entscheiden wir uns, dass wir Gott lieben, ganz freiwillig. Aber wie wir diese Liebe ausdrücken, das ist doch bei jedem von uns total unterschiedlich. Ja, wir sind unterschiedlich geprägt. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und wir sind unterschiedlich in unserer Art, auch anderen Menschen gegenüber, wie wir Liebe ausdrücken. Ja? Der eine sagt dann, oh ja, das ist schon in Ordnung so. Das heißt dann so viel wie, ich liebe dich, Schatz. Und ein anderer muss vor seiner Frau niederknien, auch mitten im Alltag, und ihr die Hand küssen. Ja, versteht, es gibt einfach Unterschiede. Es gibt da Unterschiede. Und wir können da auch dazu lernen. Wir können auch vielleicht lernen, Liebe und Anbetung klarer auszuformulieren. Ja, mit verständlichen Worten und mit verständlichen Gesten und mit ein bisschen mehr vielleicht erkennbarem Schmackes dahinter. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Wahre Anbetung beginnt im Herzen, sie beginnt in unserem Geist. Und dann ganz abhängig von uns als Typus, ganz abhängig von der Situation, in der wir stehen, wird sie ihren Ausdruck unterschiedlich finden. Aber sie muss ihren Ausdruck finden, weil sonst hat sie nicht stattgefunden. Und das geschieht gewöhnlich in gesprochenen oder gesungenen Worten und es wird unterstützt durch unseren Körper, durch den Ausdruck unseres Körpers. Es gibt ja da auch immer wieder Diskussionen drüber, Kreativität, Tanz, Malen und so weiter, wie, was alles Ausdrucksformen von Lobpreis sein können. Ja, und das glaube ich auch. Es können unterstützende Elemente sein, Ausdrucksweisen des Körpers und sozusagen des verlängerten Körpers, ja, der jetzt noch den Pinsel in die Hand nimmt oder einen Abstand zum Boden schafft in der Bewegung oder so. Aber ich glaube, auch da, wir dürfen das nie aus den Augen verlieren. Anbetung liegt tiefer. Nicht diese äußeren Sachen sind die Anbetung. Es ist nicht der Tanz, es ist nicht die Musik, es ist nicht das Malen oder was auch immer. Es ist nicht das Händeheben oder so in sich, was Anbetung in sich ist, sondern all das sind Ausdrucksweisen davon, die zeigen können oder die ein Kanal werden dafür, was in meinem Inneren, in meinem Herzen sich abspielt und was nach außen will, was ich zeigen will. Wir sehen auch im Alten Testament, Musik zum Beispiel spielt eine große Rolle auch in der Anbetung. Und Musik wird auch offensichtlich auch als Anbetung gesehen, aber dennoch ist Musik nie abgekoppelt von Worten. Und ich glaube, das ist auch heute ganz genauso. Und egal, über welche Form von Kreativität wir nachdenken, ich glaube, wenn es sich abkoppelt davon, dass es einen klaren, ausformulierten, kommunizierten, mit Worten kommunizierten Ausdruck gibt, an wen sich unsere Anbetung richtet, was wir da und wen wir da anbeten, wofür wir ihn anbeten oder ihm danken, dann ist die Frage so wie, also passt dieser Ausdruck eigentlich noch? Proskineo, ich habe das ja am Anfang auch nochmal gesagt, es bedeutet so viel wie niederfallen. Man könnte es vielleicht gut übersetzen in der Kombination niederfallen und bekennen. Ja, um einen Ausdruck zu finden, um Gott etwas Bestimmtes zu sagen. Und das kann ganz unterschiedlichen Charakter haben. Vielleicht möchtest du sagen, Gott, du bist größer als ich. Ich falle nieder vor dir, um auszudrücken, du bist größer als ich. Du hast das Sagen. Ich bin dir untergeordnet und ich will dir gehorchen. Ich gehöre dir mit Haut und Haaren. Ich habe mich dir verschrieben und ich verschreibe mich dir immer wieder neu. Du hast alles Anrecht auf mich. Ich verehre dich. Ich drehe mich um dich allein und nicht um mich. Oder vielleicht möchtest du ausdrücken und sagen, Jesus, ich bewundere dich. Ich liebe dich. Ich bin fasziniert von dir. Du bist so schön. Du bist der Inbegriff dessen, was ich will. Ich will immerzu mit dir zusammen sein. Ich will dich berühren. Ich will von dir berührt werden. Ich sehne mich nach dir. Ich genieße dich. Ich will mehr. Du bist mein ganzes Universum. Oder vielleicht möchtest du sagen, du bist so außerordentlich, Gott. Heilig, anders, so anders als jeder Mensch. Du bist heilig, du bist ehrfurchtgebietend in deinem Wesen und in deinem Handeln. Nichts ist mit dir vergleichbar. Du bist Schöpfer, aber du bist auch König, du bist auch Richter. Die ganze Erde erzittert vor dir, wenn du auftrittst. Ja, das Meer teilt sich, die Berge fallen runter und so weiter. Und ich bin erstaunt, ich kleines Menschlein, dass ich vor dir leben darf. Einfach, weil du mir Gnade geschenkt hast. Wisst ihr, es kann so unterschiedlich sein. Das kann in so unterschiedliche Richtungen gehen. Es kann so unterschiedliche Typen ausdrücken auch. Und es ist völlig richtig, denn Anbetung ist dann wahre Anbetung, echte Anbetung, wenn sie ein Ausdruck unseres Herzens ist, das sich nach Gott sehnt und sich ihm zuwendet. Anbetung drückt aus, dass wir wahrnehmen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Gott und uns. Und vielleicht ist das manchmal auch ein Problem, dass das bei uns halt so verschwimmt, in unserer Kultur, in unserer Zeit heute. weil wir so gewohnt sind, dass alles immer auf Augenhöhe läuft. Und dann, ja, also natürlich gibt es da ganz viele Aspekte in unserer Beziehung zu Gott, die sind erstaunlicherweise, wirklich extrem erstaunlicherweise auf Augenhöhe. Wenn Gott sagt, ich bin dein Papa, nicht nur dein Vater, dein Schöpfer, sondern ich bin dein Papa und du bist mein geliebtes Kind, dann ist das, als wenn Gott vor uns niederkniet und uns auf Augenhöhe in die Augen schaut. Und das ist erstaunlich. Aber es ist nicht die einzige Seite von Gott. Ja, da gibt es ganz viele Seiten. Und Anbetung ist so ein Moment, so ein Momentum in uns, in dem wir bewusst ausdrücken und sagen, ich weiß, Gott, dass du anders bist als ich als Mensch. Ja, ich bin diese verlorene, verrottete Schöpfung. Also die Schöpfung war gut, aber in meiner Gottlosigkeit bin ich in einen Zustand hineingeraten, den man eigentlich nur als völlig von Gott entfernt und am Ende verrottet bezeichnen kann, weil die Sünde mich so verdorben hat. Und ich verstehe, Gott, dass du so anders bist und dass du so viel größer bist und dass das, was dass diesen Unterschied zwischen uns überbrückt, dass das einfach Gnade ist. Und dann bedeutet Anbetung, ich gehe runter. Also vielleicht gehe ich auch körperlich runter. Ja? Nicht nur mit meinen Worten, sondern vielleicht gehe ich auch wirklich körperlich runter. Ich gehe runter, weil ich damit zeigen will, sagen will, ausdrücken will, Gott, du bist höher. Du bist größer. Und du verdienst es, dass ich das ausdrücke. Und Gnade ist keine Selbstverständlichkeit. Sie steht mir nicht zu. Es ist nicht so, dass Gott auf mich blickte und sagte, ja, diese Welt ist verloren. Aber der kleine Alex, auch der ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt kriegt er eine kleine Portion Gnade, braucht nur eine kleine, weil er ja eigentlich ganz in Ordnung ist. Der ist ja fast so gut wie ich. Nein, das hat Gott über niemanden von uns gedacht. Selbst wenn wir als Christen geboren sind und schon fromm waren, bevor wir geboren wurden, Gott hat das niemals über uns gedacht, weil jeder von uns in der Sünde total verloren war, entfernt von Gott. Und Gnade steht uns nicht zu, sie ist Gnade, sie ist uns einfach geschenkt worden. Und Anbetung drückt das aus. Anbetung geht von unten nach oben. In diesem Platz der Anbetung ist auch Heilung für meine Seele. Es geht nicht darum in der Anbetung, aber ich habe das vorhin schon gesagt, es ist wie so ein Nebeneffekt, ein schöner Nebeneffekt. In diesem Platz ist Heilung für meine Seele, weil es ist der Ort, an dem meine Seele zur Ruhe kommt. Und meine Seele kann zur Ruhe kommen, wenn ich verstehe, dass Gott in seiner unendlichen Liebe, in seiner Güte und in seiner Gnade es so gut mit mir meint. Wenn ich das verstehe, also verstehe nicht nur vom Verstand her, sondern wenn mein Geist das ergreifen kann, dann kann ich mich ihm völlig anvertrauen. Ich muss seine Wege nicht verstehen, das muss ich nicht. Ich darf ihm einfach vertrauen. Seine Güte, die er für mich hat, dass er es immer gut mit mir meint. Und das ist so eine Frage, die stellt sich nicht nur an die Anbetung, sondern die stellt sich überhaupt an unser Gebet. Warum beten wir eigentlich? Beten wir, weil wir Gott dazu bringen wollen, das zu tun, was wir wollen, was wir haben wollen, was wir denken, was wir brauchen, was wir für richtig halten und so weiter? Ja, wie oft ist das so, dass unser Gebet irgendwie diese Färbung hat? Ja, wir kommen, weil wir wollen, dass Gott jetzt endlich das tut, von dem wir denken, dass es richtig ist. Und dann begründen wir das mit ordentlich viel Stoff aus der Bibel, damit Gott nicht widersprechen kann. Ja, in deinem Wort hast du gesagt und das steht da und hier und da und so. Jetzt muss mal, jetzt mach mal Gott. Ja, also jetzt bist du mal dran. Also jetzt sage ich dir, du bist mal dran, was zu machen. Das meinen wir nicht böse und so. Ne? Das unterstelle ich nicht mir und auch nicht euch. Aber ich glaube, manchmal ist es unsere Intention. Oder beten wir oder anbeten wir, weil es unser tiefstes Bedürfnis ist, ihn zu suchen und dann in dieser Zeit von Gebet oder von Anbetung zu erfahren, wer er ist, mehr zu erfahren, wer er ist und was er tut und was er vorhat zu tun in dieser Situation und was er über diese Situation denkt. Und dann zu sagen, okay Gott, wenn das ist, was du über diese Situation denkst, dann denke ich das ab jetzt auch. Ich stimme dir zu. Und das, was du in dieser Situation willst, das will ich auch. Das spreche ich auch aus. Und wir kommen wieder zu diesem Punkt, es ist alles eine Frage des Glaubens. Und ich glaube, das wahre Anbetung ohne Glauben, dass das nicht geht, dass sich das ausschließt. Dann wird Anbetung zu einem äußeren Ritual, automatisch und so fort. Im Psalm 86 heißt es, denn groß bist du, Gott, und tust Wunder. Du bist Gott allein. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Doppelpunkt. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen. Denn deine Gnade ist groß gegen mich. Du hast mein Leben gerettet aus dem tiefsten Scheol. Ich finde das einen sehr schönen Vers. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich komme zu dir, Gott, nicht weil ich dir sagen will, wie du meinen Weg zu machen hast, sondern weil ich erfahren will, Herr, wie dein Weg mit mir ist. Weil ich das verstehen will. Und ich bete um dieses eine, fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Das ist ja so ein alter Ausdruck, aber leider die moderne Übersetzung, das ist so schwach, was die bringen. Deswegen habe ich mich entschieden, hier die Elberfelder Übersetzung zu nehmen. Herr, nimm mein Herz in den Griff und lehre mein Herz, dass ich nicht gegen dich anrebelliere wegen irgendwelcher Umstände oder wegen meinem seelischen Zustand oder wegen was, was ich weiß, der Geier was, sondern Herr, dass ich wirklich, dass ich dich suche, dass ich dich sehe und dass ich, weil ich dich anschaue und dir zuhöre, verstehe, was du für Wege mit mir hast, dass ich verstehe, wie du mich siehst, wie sehr du mich liebst, wie gut du es mit mir meinst, wie sehr deine Güte mein Leben überströmt und überfließt an jedem Tag. Damit ich in der richtigen Haltung vor dir stehe, dass ich dich einfach liebe, unabhängig von Umständen, damit ich Ehrfurcht vor dir habe, nicht in Angst vor dir, sondern in einem Staunen und einer Faszination, wie intelligent und wie weise du mit mir gehst durch mein Leben und all diese Dinge benutzt. Ich erinnere mich gut an eine Situation, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich sag's jetzt, erzähle es einfach nochmal. Das ist irgendwie so ein persönliches Zeugnis für mich, was mich extrem geprägt hat. In meiner Haltung von fasse mein Herz zusammen in der Ehrfurcht vor dir. Ja? Ich habe furchtbar gekämpft, jahrelang mit einer Situation, die mich manchmal wirklich so an den Rand gebracht hat. Und ich habe nicht verstanden, warum Gott nicht auf mein Gebet geantwortet hat. Ich hatte immer das Gefühl, so, ich kann zu ihm schreien und manchmal war ich ganz verzweifelt und ja, dann hat mein Herz sich irgendwann wieder beruhigt und so und dann, okay, Gott wird schon irgendwas tun. Und ich sage mal, kleiner Exkurs, also es geht ja auch, da, also natürlich hat ja jede Situation zwei Seiten. Das geht ja nicht darum, dass wir immer zu diesem stillen, frommen Schlachtschaf werden, das sagt, ja Gott, ich füge mich in deinen Willen und dann soll das alles Schreckliche über mein Leben dahin schwallen und so. Ne? Ich hoffe, ihr versteht mich richtig, dass ich das nicht damit sagen will. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, der will auch Wunder tun in unserem Leben. Und da, wo wir in unserem Leben Durchbrüche brauchen oder wo es Veränderung braucht, wo es Lösungen braucht, wo es Antworten braucht, natürlich suchen wir nach diesen Dingen, beten wir darum, dass Gott das tut und natürlich will Gott das tun. Aber zwischen, ich suche diese Lösung und bete darum und ich gehe mit der ganzen Widerspenstigkeit und Widerspenstigkeit meines Herzens dagegen an, dass Gott mir das jetzt zumutet, dass das jetzt so ist, dass ich ihm jetzt nicht glauben kann, dass ich nicht weiß, warum es meiner Seele schlecht geht, weil er wieder nicht eingegriffen hat und so weiter. Oder ich ziehe mich zurück, du kriegst keine Anbetung, Gott, weil es geht meiner Seele zu schlecht, weil du hast mir ja nicht geholfen. Naja, oder so. Ist ein großer Unterschied. Könnt ihr das nachvollziehen? Und ich habe gekämpft. Ich habe gekämpft mit einer Situation und das hat sich über Jahre gezogen und ich erinnere mich an eine Lobpreiszeit in Indien, in einer Gemeinde. Da stand ich da und da sind Lobpreiszeiten immer ziemlich lang, mindestens eine Stunde oder so. Und dann wird meistens auch ein Psalm oder irgendein Text gelesen zu Beginn und dann gab es da eine Psalmlesung und es war der Psalm 145, der an dem Tag gelesen wurde. Man liest dann so abwechselnd einen Vers von vorne, einen Vers antwortet die Gemeinde und dann so hin und her. Und da kommt, das ist ein ziemlich langer Psalm, und da kommt in Vers 17 diese Aussage, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und getreu in allen seinen Werken. In einer anderen Übersetzung heißt das, der Herr ist immer richtig in dem, was er tut und er ist in all seinen Werken und seinen Wegen total vollkommen. Ja, ich hatte so eine Übersetzung, hatte ich da vor mir an dem Tag. Und mir ist das Wort im Hals stecken geblieben, weil an dem Tag hatte mich das Elend mal wieder so richtig überrollt, über mein ungelöstes Problem, mit dem ich da stand. Und dann war das auf Seiten der Gemeinde dran, diesen Vers zu lesen. Der Herr ist gerecht, ja, ist richtig in allen seinen Wegen, ist vollkommen in allen seinen Werken. Und ich merkte, wie so etwas in mir aufstand, das kroch mir fast zu der Nase raus. Ja, ich sagte so, das nennst du gerecht, Gott, was in meinem Leben passiert? Das ist dein vollkommener Weg? Ja, kann ja wohl nicht sein. Und ich habe das gemerkt, diesen Aufstand meiner Seele in dem Moment. Und ich bin da in dem Moment gar nicht gegen angekommen. Ich habe gemerkt, wie mir die Tränen kamen, die mir eben gar nicht so oft kommen. Und dann ging der Lobpreis los und das hat mich so beschäftigt. Ich habe gemerkt, so, okay, jetzt scheitere. Ich scheitere an dieser Aussage. Ich habe das, es war plötzlich, als wenn ich mich selber sehen konnte. Gemerkt so, ich kann das nicht von ganzem Herzen sagen. Natürlich kann ich jetzt einfach die Lieder mitsingen und ich kann einfach in Sprachen beten. Man kann ja auch über alles hinweg beten, so, ne, was in der Seele so abgeht. Und ich kann diese und jene Aussage machen. Natürlich, Gott, du bist groß, du bist gnädig und gütig und vollkommen und was weiß ich, kann ich das machen, solange ich mich selber rauslasse. Meine Seele und mein Problem. Und ich habe gemerkt, nee, genau das geht nicht. Genau das ist der Punkt, das ist der Scheidepunkt. Und an solchen Scheidepunkten stehen wir immer wieder. Ja? Öffne ich mein Herz oder verschließe ich mein Herz? Und wenn ich mein Herz öffne, dann heißt das, ich stehe vor Gott und ich sage, Gott, ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht erkennen, dass dein Weg vollkommen ist, dass deine Werke und Wege immer richtig sind mit mir, dass sie total gerecht sind. Was ist denn daran gerecht? Ja? Das kann ich nicht erkennen, aber ich weiß, dass es trotzdem stimmt. Ich weiß, die Wahrheit liegt nicht in meiner Seele. Sie liegt nicht in meiner Erfahrung, nicht im Guten und nicht im Schlechten, sondern ich weiß, das ist, wie du bist. Und dann habe ich angefangen, diesen Vers zu beten. Ich glaube, diese gesamte Lobpreiszeit, ich habe nichts anderes gebetet. Ich habe geheult wie Rotz und Wasser geheult. Und ich habe, glaube ich, diese ganze Stunde lang immer nur diesen einen Satz wiederholt. Gott, deine Wege sind gerecht, sie sind richtig, sie sind vollkommen, deine Werke mit mir. Und nicht, weil die Situation so richtig ist oder so, aber weil Gottes Weg richtig ist. Und ob ich das in dem Moment sehen kann, was Gott dadurch tut und warum er das tut, das ist nicht die Frage. Gott benutzt diese Dinge und Gott ist auch gewillt, diese Probleme zu lösen. Übrigens hat er das Jahre später gelöst, dieses Problem. Aber es hat noch Jahre gedauert. Und ich habe immer wieder genau das gemacht, wenn es mich überkommen hat und ich dachte, ich gehe unter diesem Problem. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, Psalm 145, und habe laut angefangen zu sagen, Gott, deine Wege sind gerecht, sie sind richtig, sie sind vollkommen. Was du mit mir tust, ist richtig, gerecht, vollkommen, perfekt. Danke dafür. Auch wenn ich es nicht verstehe. Weil du bist so. Wahre Anbetung. Da ist unser Herz gefragt. Und wenn wir unser Herz nicht mit reinwerfen wollen, brauchen wir gar nicht anfangen. Wenn wir unser Herz nicht öffnen wollen für Gott, dann können wir eigentlich nach Hause gehen. Ja? Oder dann sind wir Zuschauer. Wir können Lieder mitsingen, wir können sogar sehr fromm in Sprachen beten, singen, tanzen, was auch immer. Wahre Anbetung fordert unser Herz. Aufrichtig, wahrhaftig, authentisch. Ich finde, das ist eine coole Herausforderung. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde das eine Herausforderung, aber es ist doch eine coole Herausforderung, oder? Gott will uns genau so, wie wir sind. Und wir dürfen ihn so kriegen, genau wie er ist. Und ihm darin begegnen. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Wir gehen jetzt gleich noch in die Anbetung. Wie kann es anders sein? Und ich möchte gerne mit einem Bibeltext beginnen, bevor die Musik dazu kommt. Und ich habe mir erlaubt, etwas mit der Bibel zu machen. Ich habe einen Text aus Epheser 1 genommen und einen Text aus Römer 8 und habe den ineinander geschoben. Weil ich finde, dass sich das einfach super ergänzt und zueinander passt. Und ich möchte gerne diesen Text lesen, vielleicht noch dazwischen mal ein oder zwei Gedanken teilen, wenn ich so auf mein eigenes Leben schaue. Und ich möchte euch ermutigen, dabei auf euer eigenes Leben zu schauen. Und mal total zu vergessen, dass wir hier gemeinsam in einem Raum sind, im vollen Bewusstsein, dass wir hier gemeinsam in einem Raum sind, aber zu vergessen, dass da andere sind. Das spielt keine Rolle, dass da andere rechts oder links von dir oder vor oder hinter dir sind, sondern gefragt ist dein Herz in der Gegenwart Gottes. Und dann nach dem Lesen dieses Textes gehen wir, also haben wir die YouTube-Playlist, ja, gelobt sei die Technik, schön, dass wir diese Möglichkeit haben, wenn wir das brauchen. Und Und dann gehen wir in den Lobpreis und ich will euch ermutigen, fang bei deinem Herzen an, bleib bei dir selbst, fang bei deinem Herzen an, öffne dein Herz, begegne Gott. Wenn du das nicht kannst, dann bete um diese Begegnung, um diese Berührung von ihm. Und dann lass nicht zu, dass deine Seele oder dein Körper dich davon abhalten, in die Anbetung reinzutreten. Und vielleicht musst du zu deiner Seele sprechen, vielleicht musst du auch deinen Hintern vom Stuhl hochkriegen, vielleicht musst du niederknien, vielleicht musst du dich vor Gott hinstellen, vielleicht musst du vor Gott still werden und mal deine Klappe halten, vielleicht musst du deinen Mund öffnen und dich entscheiden, die Dinge auszusprechen. Ja? Das ist bei jedem von uns total anders. Und lass uns niemals uns diesem Druck beugen, weil der eine neben mir tanzt und der andere neben mir Rotz und Wasser heult, darf ich jetzt nicht lachen oder sowas. Versteht ihr? Es kann nur mein Herz eine wahre Anbetung in mir hervorbringen, in meiner Ausdrucksweise, und dein Herz eine wahre Anbetung in deiner Ausdrucksweise. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wisst ihr, Gott hat mich schon gerufen, da war ich 8. Ich saß auf der Schaukel, habe ein Lied gesungen, was ich aus dem Kindergottesdienst kannte, und plötzlich hat die Liebe Gottes mich total überwältigt. Und wenn ich heute zurückgucke, dann denke ich manchmal, Gott hat mich mit 8 gerettet, weil er wusste, dass es sonst echt sehr anstrengend und schwierig für ihn werden würde, wenn er länger wartet, weil ich nicht unkompliziert bin. Und ich bin ihm wirklich dankbar dafür. Und ich lerne hier in Epheser, wie er uns in ihm auserwählt hat, schon vor Grundlegung der Welt. Ja, bevor die Welt geschaffen war, bevor der Gedanke an mich da eigentlich da war, hat Gott schon entschieden, dass er mich auserwählt und als Folge davon mich berufen wird. Und warum? Dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, zur Kindschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat mich erwählt und er hat mich dann berufen, sein Kind zu sein, einfach nur für sich selbst. Das hatte mit mir nichts zu tun, das war nicht meinetwegen. Ich kriege da eine ganze Menge ab, ich bin sein auserwähltes Kind und ich kann als dieses Kind leben. Aber er hat mich nicht gewollt, weil er fand, dass ich sonst so bemitleidenswert da verende, sondern er hat mich auserwählt, weil er mich lieben wollte. Und das Ganze zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Da kommt seine Gnade ganz groß raus, mit der er uns begnadigt hat in seinem geliebten Sohn. Denn so viele, die durch den Geist Gottes geleitet werden, so viele den Geist Gottes empfangen haben, die sind Söhne Gottes, die sind Kinder Gottes. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Ich kann das nicht beurteilen, wie viel Gnade ihr braucht, aber ich weiß, dass dieses Maß an Gnade, das Gott in mein Leben reingeschüttet hat, dass das abgemessen war in seiner Weisheit und Einsicht, und er wusste, dass ich mehr Gnade brauche als andere. Und schon vor Grundlegung der Welt hat Gott dieses Maß der Gnade schon bestimmt. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich bin frei, egal was ich tue. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern einen Geist der Sohnschaft, der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, nämlich am Ende alles zusammenzufassen in Christus. Das, was in den Himmeln ist, das, was auf der Erde ist, alles wird in ihm zusammengefasst. Und in ihm, in Christus, haben auch wir ein Erbteil erlangt. Ja, wir haben da jetzt schon ein Haus, ein Grundstück für später, ein Recht, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles entsprechend seinem Willen wirkt. Und es ist der Heilige Geist selbst, der in unserem Geist oder zusammen mit unserem Geist uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Aber das bedeutet, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Wir sind Erben Gottes. Wir erben zusammen mit Jesus. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn am Ende steht, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit da sind. Gott wird am Ende auf uns zeigen und er wird sagen, schau an, was die Gnade mit Heidi gemacht hat. Und dann wird alle Welt niederfallen und wird klatschen und wird sagen, nichts anderes hätte das schaffen können. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die ganze Schöpfung sehnt sich und harrt sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes endlich als Kinder Gottes sichtbar werden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die er zuerst erkannt hat, die er vorher erwählt hat, die hat er auch vorher bestimmt, nämlich dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Damit Jesus dann der Erstgeborene ist unter vielen Geschwistern. Aber alle die, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt, weil sonst wird das alles nicht funktionieren. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, als ihr gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dieser Heilige Geist ist die Anzahlung auf dieses versprochene Erbe. Damit wir das schon fühlen, damit wir das schon leben können hier. Es ist die Anzahlung auf die Erlösung von uns, seinem Eigentum, bis zu diesem Punkt hin, wo das in Herrlichkeit sichtbar wird. Was sollen wir jetzt noch sagen? Wenn Gott so für uns ist, wer kann dann oder was kann dann auch noch gegen uns sein? Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie kann die Frage in uns aufkommen, ob Gott es an irgendeiner Stelle nicht gut mit uns meint, ob er nicht bereit wäre, alles für uns zu tun und uns alles zu schenken? Ich weiß nicht, wie du auf dein Leben blickst, aber ich will dich ermutigen, wirklich zu sagen, mit Paulus, ich beuge meine Knie vor diesem Vater. Ja? Vor wem denn sonst? Wem sonst sollte ich mich denn anvertrauen? Wohin sonst sollte ich denn gehen? Als zu diesem Gott, der es so gut mit uns meint und der jede Situation nimmt, die wir in unserem Leben zu durchleben haben und der beide Seiten sieht, der sagt, ich weiß, dass du eine Lösung brauchst und ich will das Wunder in deinem Leben tun. Ich will dir diese Lösung geben. Aber der in dieser unendlichen Weisheit dich anschaut und sagt, ich weiß, wofür dir das nutzt und deswegen weiß ich, wie viel in deinem Leben ich auch zulasse, bevor eine Lösung kommt. Und ich will, dass du es am Ende so aussiehst, wie mein Sohn Jesus aussieht. Ich will, dass dein Glaube ist wie Stahlseile. So war das in meinem Sohn. Ich will, dass wenn du mich anschaust, du nicht mehr deine Probleme siehst, sondern meine Schönheit und meine Macht. Und deswegen lasse ich Dinge in deinem Leben durchaus zu, weil das die Momente sind, in denen ich dich formen kann. Denn es ist nicht so diese High-Dai-Dai-Tage, die uns formen. Da können wir mal tief durchatmen. Sondern es ist alles andere, was uns formt. Und das ist das, was am Ende Gottes Herrlichkeit preist. Wenn jeder und alles in der Unterwelt und in der Oberwelt und in der Mittelwelt, wo wir sind, darauf blickt und sagt, boah, das kann nur Gottes Gnade und Gottes Macht gemacht haben. Wie cool ist das, was Gottes Gnade schaffen konnte. Lasst uns anbeten.